Kurz vor seinem Kreuzestod verdichten sich im Leben Jesu die Ereignisse, Einzug in Jerusalem, das Gericht über den Feigenbaum, die Reinigung des Tempels, harte Auseinandersetzungen mit den religiösen und politischen Eliten. Äußerlich scheint alles auf einen religiösen Skandal und ein politisches Drama hinauszulaufen. Doch hinter diesen Szenen steht ein tieferer Plan Gottes. In wenigen Tagen bereitet Christus die Grundlage für etwas völlig Neues, für Gottes neue Schöpfung. Wer diese Tage im Markus-Evangelium aufmerksam liest, entdeckt nicht nur spannende Geschichten, sondern Einblick in das Herz und die Wege des Erlösers. Mit Christus in seinem Tod, seiner Auferstehung und Himmelfahrt verbunden. Wenn Jesus von Galiläa nach Judäa hinaufgeht, ist der Weg nach Jerusalem mehr als ein Ortswechsel. Der Evangelist lässt spüren, wie sich alles zuspitzt, auf diesen letzten Metern verdichtet sich der ganze Auftrag des Sklavenerlösers. Er geht nicht nur einem gewaltsamen Tod entgegen, sondern dem von Gott bestimmten Eingang in Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Seine Jünger sehen, wie er verhaftet, verhört und verurteilt wird, sie erleben den äußeren Ablauf von Kreuzigung und Grablegung. Innerlich aber werden sie mit in einen Abgrund genommen, den sie noch nicht verstehen, ihre Hoffnung scheint zerbrochen, ihre Zukunft wie mit ihm im Grab eingeschlossen. In ihren verstummten Herzen spiegelt sich, was Paulus später in Worte fasst, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. Wir sind nun mit ihm eins gemacht worden in der Gleichheit seines Todes. Was die Jünger zunächst nur als Verlust erfahren, ist in Gottes Blick der wuchtige Beginn eines neuen Lebens. Als der Herr Jesus von Galiläa nach Judäa hinaufzog, hatte er die Absicht, nach Jerusalem zu gehen, um in seinen Tod und in seine Auferstehung einzugehen und auch seine engen Nachfolger mit sich in seinen Tod und in seine Auferstehung hineinzuführen. Denn in diesem Weg nach Jerusalem wirkt Gott tiefer, als irgendjemand ahnt. Er verknüpft das Schicksal seines Sohnes mit dem unserer ganzen alten Existenz. Mit Christus wird die alte Schöpfung ans Kreuz geführt, alles, was uns von Gott trennt, wird dem Gericht übergeben. Zugleich legt Gott im Verborgenen den Keim der neuen Schöpfung in die Menschheit hinein. An Pfingsten wird offenbar, was in diesen Tagen schon beschlossen ist, der durch Tod und Auferstehung hindurchgegangene Christus wird der lebengebende Geist, der ausgegossen wird auf alles Fleisch. Von da an ist Christsein kein religiöses Bewundern eines großen Leidenswegs, sondern Leben aus dem, der aus den Toten auferweckt wurde und uns mit sich lebendig gemacht hat. Wer sich im Glauben an ihn hält, wird in seinen Weg hineingenommen, mitgekreuzigt, mitauferweckt, mitversetzt in die himmlische Stellung. Oft ist das im Alltag zunächst als Sterben spürbar, Trennungen, Enttäuschungen, das Zerbrechen eigener Pläne. Doch gerade dort wächst, meist leise, die Kraft seiner Auferstehung. In diesem Spannungsfeld lernt ein Herz, mit Paulus zu sagen, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Die letzten Tage Jesu in Jerusalem dürfen so zu einem Spiegel für unsere eigene Geschichte werden, wo Gott scheinbar alles nimmt, bereitet er in Christus ein Leben vor, das tiefer trägt als jede eigene Sicherung, ein Leben, das aus der unsichtbaren Verbundenheit mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen lebt. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein. Auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet, und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wer den Weg Jesu nach Jerusalem betrachtet, darf sein eigenes Leben nicht nur als Abfolge zufälliger Brüche sehen, sondern als Weg, auf dem der dreieine Gott uns in den Tod Christi hineinzieht, um in uns das Leben Christi hervorzubringen. In dunklen Phasen, in denen Pläne begraben werden und Hoffnungen sterben, geschieht oft gerade das, was in Römer 6 beschrieben wird: unser altes Leben wird mit Christus mitgekreuzigt, damit die Kraft seiner Auferstehung Raum gewinnt. Die innere Freiheit wächst, wenn wir lernen, unsere Geschichte im Licht dieses Mitgestorben und Mitauferwecktseins zu deuten. Wir sind nicht Gefangene vergangener Fehler oder gegenwärtiger Schwäche, sondern Menschen, die in Christus schon in die Auferstehung und in die himmlische Stellung versetzt sind. Aus dieser Verbundenheit erwächst eine stille Zuversicht, die nicht auf äußeren Erfolgen ruht, sondern auf dem, der uns durch jede Form von Sterben hindurch in eine tiefere Gemeinschaft mit sich hineinführt. sechs Tage für die neue Schöpfung. Wenn Markus die Ereignisse der letzten Woche Jesu so ordnet, dass sechs Tage hervortreten, legt er eine stille Spur zurück zu 1. Mose. Dort schafft Gott in sechs Tagen Himmel und Erde, bringt Licht und Leben hervor und ordnet chaotische Wasser zu einem bewohnbaren Raum. Am siebten Tag ruht er. Nun betritt der Sohn Gottes Jerusalem und bewegt sich in einer ähnlich dicht gepackten Abfolge von Tagen, Einzug, Gericht über den fruchtlosen Feigenbaum, Reinigung des Tempels, Auseinandersetzungen im Heiligtum. Äußerlich ist vieles von Konflikt und Zuspitzung geprägt. Innerlich aber formt Gott durch diese Tage eine neue Ordnung. Der verdorrende Feigenbaum steht für eine Religiosität, die Blätter, aber keine Frucht trägt, der gereinigte Tempel zeigt, dass die Stätte der Gegenwart Gottes nicht länger von äußerem Handel bestimmt werden soll. In diesem Zusammenhang wird das Kreuz vorbereitet als der Ort, an dem die alte Schöpfung gerichtet und der Grundstock der neuen gelegt wird. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, dieser Satz ist die innere Überschrift über diese sechs Tage. Markus 11 berichtet von Ereignissen, die sich in den letzten sechs Tagen des irdischen Lebens des Herrn zutrugen. Diese sechs Tage galten der neuen Schöpfung. Nach dem Buch 1. Mose vollendete Gott innerhalb von sechs Tagen die alte Schöpfung. Am siebten Tag, dem Sabbat, ruhte Gott. In ähnlicher Weise nahm sich der Herr sechs Tage Zeit, um Gottes neue Schöpfung hervorzubringen. So wie die erste Schöpfung alles ins Dasein bringt, was später von Sünde und Tod durchzogen wird, schafft Gott in Christus nun etwas, das nicht mehr dem Verfall unterliegt. Der, durch den alle Dinge geschaffen wurden, geht ans Kreuz, um durch sein Blut alle Dinge mit Gott zu versöhnen. Die letzten sechs Tage vor Golgatha sind deshalb keine tragische Randnotiz, sondern die bewusste Werkstatt Gottes für die neue Schöpfung. Hier wird der eine neue Mensch vorbereitet, den Paulus beschreibt, eine Gemeinschaft, in der Juden und Heiden, Nahestehende und Fernstehende, zu einem Leib versammelt werden, weil Christus die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen hat. Wenn Gott damals in sechs Tagen die alte Welt ordnete, so nutzt er jetzt erneut eine kurze, intensive Zeitspanne, um seine neue Welt am Kreuz zu begründen. Das kann Trost geben, wenn die eigenen Tage von Erschütterung, Gericht oder schmerzlichen Trennungen geprägt sind, in solchen sechs Tagen unseres Lebens, in denen vieles stirbt und sich auflöst, ist Gott nicht abwesend. Er arbeitet an einem verborgenen Werk, das auf den siebten Tag zuläuft, auf den Raum der Ruhe, den Christus in seiner Auferstehung eröffnet. Wer diese sechs Tage mit Markus vor Augen hat, beginnt die Geschichte Jesu weniger als tragisches Ende, sondern als schöpferischen Neubeginn zu lesen. Dann werden die Szenen im Tempel, das Verdorren des Feigenbaums und die zugespitzten Gespräche mit den Führern Israels zu Bausteinen einer großen Erzählung. Gott bringt in Christus etwas völlig Neues hervor, das sich nicht mehr an ethnischen, religiösen oder kulturellen Grenzen orientiert, sondern an der Zugehörigkeit zu ihm. Die neue Schöpfung ist kein abstrakter Begriff, sondern wächst dort, wo Menschen in Christus sind, in seinem Licht leben und durch seine Auferstehungskraft innerlich erneuert werden. Es ist ermutigend, dass Gott sich nicht durch die Verhärtung von Systemen und Herzen hindern lässt. Gerade in der Konfrontation mit einem erstarrten religiösen System bereitet er den Raum, in dem sein Geist ausgegossen wird und ein neues Volk entsteht, das aus seiner Gnade lebt. Wer sein Leben im Horizont dieser neuen Schöpfung sieht, findet Mut, Abschiede und Zusammenbrüche nicht als letztes Wort zu deuten, sondern als Teil eines Weges, auf dem Gott Neues ans Licht bringt, das noch verborgen in seinem Herzen, aber in Christus schon beschlossen ist. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es sei, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Die Betonung der sechs Tage vor dem Kreuz lenkt den Blick weg von einem bloßen Erinnern der Passion hin zu einem Verstehen des schöpferischen Handelns Gottes. Das hilft, eigene Zeiten der Erschütterung anzunehmen, ohne sie zu romantisieren. Gott nimmt alte Formen, Sicherheiten und Selbstverständlichkeiten nicht leichtfertig, aber er scheut sich auch nicht, sie in Frage zu stellen, wenn sie fruchtlos geworden sind. Wo Gewohntes verdorrt und vertraute Strukturen zusammenbrechen, kann im Licht der neuen Schöpfung eine andere Deutung wachsen. Gott bereitet Raum für etwas, das aus Christus, dem Auferstandenen, geboren ist. Diese Sicht bewahrt davor, sich an das Alte zu klammern, und stärkt die Bereitschaft, in der Werkstatt Gottes auszuhalten, weil der siebte Tag seiner Ruhe und seines Neuanfangs schon in Christus auf uns zugeht. Menschliche Würde und göttliche Weisheit im Konflikt. Im Tempel von Jerusalem verdichten sich in den letzten Tagen Jesu die Spannungen. Der Sklavenerlöser ist eben noch als König eingezogen und hat das Heiligtum gereinigt. Nun treten die Vertreter der religiösen Ordnung auf den Plan, Hohepriester, Schriftgelehrte und Älteste stellen ihm die Frage nach der Vollmacht. Hinter der höflich formulierten Anfrage steht die Absicht, ihn festzulegen und angreifbar zu machen. Markus berichtet und sagen zu ihm, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du diese Dinge tust? Jesus reagiert ohne Aggressivität, aber auch ohne Unterwürfigkeit. Er antwortet mit einer Gegenfrage nach der Herkunft der Taufe des Johannes. Damit verschiebt er die Ebene, die Führer des Volkes sollen sich nicht hinter formalen Autoritätsfragen verstecken, sondern sich dazu stellen, wie sie mit der prophetischen Stimme Gottes umgegangen sind. Weil sie mehr die Reaktion der Menge fürchten als den Willen Gottes, flüchten sie in das Geständnis, wir wissen es nicht. Ihre Unaufrichtigkeit wird entlarvt, ohne dass Jesus sie beschämt, er überlässt sie den Konsequenzen ihrer eigenen Antwort. Im Umgang mit den Hohenpriestern, Schriftgelehrten und Ältesten trat der Herr Jesus sehr würdevoll auf. Er fürchtete sich nicht vor dieser Situation, sondern beantwortete ihre Fragen mit Freimütigkeit. Kurz darauf nimmt der Konflikt eine andere Gestalt an. Pharisäer und Herodianer, sonst Gegner, schmieden ein gemeinsames Bündnis, um Jesus in einer politischen und religiösen Fangfrage zu verwickeln. Sie kommen mit geschliffenen Komplimenten und legen ihm die Frage vor, ob es erlaubt sei, dem Kaiser Steuer zu zahlen. Der Hintergedanke ist klar, eine bejahende Antwort gefährdet ihn vor den frommen Juden, eine verneinende vor der römischen Macht. Jesus durchschaut die Heuchelei. Markus schreibt, da er aber ihre Heuchelei kannte, sprach er zu ihnen, was versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn sehe. Mit der Bitte um die Münze macht er sichtbar, dass sie selbst das Bild des Kaisers in ihren Händen tragen, sie profitieren von der Ordnung, die sie scheinbar in Frage stellen. Seine Antwort, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, legt eine klare Unterscheidung, staatliche Ordnung hat ihren legitimen Raum, aber Gott allein hat Anspruch auf das, was sein Bild trägt, das menschliche Leben, Herz und Gewissen. In diesen Begegnungen leuchtet die Würde und Freiheit Jesu auf. Er lässt sich nicht in fremde Frontlinien pressen, nicht in ein künstliches Entweder-Oder. Er wahrt die Wahrheit, ohne Menschen zu demütigen, und hält an der Ehre Gottes fest, ohne die berechtigte Funktion staatlicher Strukturen zu verneinen. Seine Weisheit besteht nicht in taktischer Schlauheit, sondern in einer inneren Geradheit, die aus der Gemeinschaft mit dem Vater kommt. Deshalb kann er zugleich entlarven und einladen, entlarven, wo Heuchelei, Angst vor Menschen und Machtspiele das religiöse Reden bestimmen, einladen, indem er den Raum öffnet für eine Existenz, die vor Gott aufrecht steht. Die Reaktion der Gegner ist bezeichnend und sie verwunderten sich über ihn. Staunen bleibt zurück, wo menschliche Intrigen an der Klarheit und Freiheit des Sohnes scheitern. Wer diese Szenen auf sich wirken lässt, entdeckt in ihnen mehr als historische Kontroverse. Sie werden zu einem Spiegel dafür, wie Gottes Weisheit auch heute mitten in Konflikten wirksam sein kann. In einer Zeit, in der Fronten verhärten, politische und religiöse Lager sich gegeneinander definieren und Fragen oft so gestellt werden, dass nur falsche Antworten möglich scheinen, zeigt Christus einen anderen Weg. Er weicht der Konfrontation nicht aus, aber er lässt sich auch nicht von fremden Agenden bestimmen. Sein Maßstab ist die Wahrheit Gottes und die Würde des Menschen vor Gott. Daraus erwächst eine Freiheit, die weder zynisch noch ängstlich ist. Diese Freiheit ermutigt, auch in eigenen Auseinandersetzungen nicht in den Sog von Manipulation oder Polarisierung zu geraten, sondern in der Verbundenheit mit Christus nach Worten zu suchen, die klar und zugleich menschenwürdig sind. Wo seine Weisheit unser Denken und Reden prägt, verliert die Angst vor den Blicken anderer ihre Macht, und es wächst die Zuversicht, dass Gottes Licht stärker ist als die kompliziertesten Strategien der Unwahrheit. Und sagen zu ihm, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du diese Dinge tust? Und sie antworten und sagen zu Jesus, wir wissen es nicht. Und Jesus spricht zu ihnen, so sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Die Auseinandersetzungen Jesu im Tempel zeigen, dass geistliche Reife sich nicht in Streitlust oder in Rückzug erschöpft, sondern in einer Haltung, die zugleich wahrhaftig und respektvoll ist. Wer sich an Christus orientiert, gewinnt einen inneren Maßstab, der vor den wechselnden Erwartungen von Gruppen und Stimmungen bewahrt. Die Fragen unserer Zeit, politisch, gesellschaftlich, kirchlich, lassen sich oft nicht mit schnellen Parolen beantworten. Die Szenen mit den religiösen Führern und den Herodianern machen Mut, in der Verbundenheit mit dem Herrn nach Antworten zu ringen, die Gottes Ehre und die Würde des Menschen im Blick behalten. So kann mitten in Konflikten ein Stück der Weisheit sichtbar werden, mit der der Sklavenerlöser damals im Tempel stand, nicht angepasst, nicht aggressiv, sondern frei in der Wahrheit und getragen von der Gegenwart des Vaters. Herr Jesus Christus, du bist durch Tod, Auferstehung und Himmelfahrt gegangen und hast in wenigen Tagen den Weg für Gottes neue Schöpfung bereitet. Inmitten von Widerstand, Lüge und Verwirrung standest du mit unerschütterlicher Würde und mit der Weisheit des Vaters im Herzen. Du siehst auch die Spannungen, Fragen und verborgenen Kämpfe in unserem Leben. Wo wir deine Wege nicht verstehen und manches wie ein dunkles Grab wirkt, dort lass uns neu erkennen, dass du gerade im Verborgenen Neues hervorbringst. Stärke den Glauben, dass dein Kreuz nicht das Ende, sondern der Durchgang zur Auferstehung ist und dass deine Nähe größer ist als jede Anklage gegen uns. Erfülle uns mit deinem Geist, damit deine Wahrheit unsere Unaufrichtigkeit überführt. Deine Liebe unsere Furcht vertreibt und deine Weisheit uns in herausfordernden Situationen trägt. Lass dein Bild in uns deutlicher sichtbar werden, damit wir als Menschen der Hoffnung in dieser Welt leben, gegründet in deinem vollbrachten Werk. Dir sei alle Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.